Hallo ihr da draußen, willkommen zum besten Podcast der Welt über die 80er Jahre. Wir freuen uns und haben uns diesmal ein spezielles Thema ausgedacht. Dieses Thema hat sich, glaube ich, der Thomas ausgedacht, wenn ich nicht recht erinnere. Und zwar beginnen wir heute das Thema mit einer Fragestellung. Und die Fragestellung war, welche drei Dinge würdet ihr mit auf eine einsame Insel nehmen, die aus den 80er Jahren ist, also nicht die Insel, sondern die drei Dinge müssen aus den 80er Jahren sein. Und das war die Fragestellung. Ganz kurz will ich nochmal eben vorweg schicken, bei meiner Einleitung im letzten Podcast habe ich ja über die Gründe gesprochen, warum wir diesen Podcast eine ganze Zeit lang aussetzen mussten. Ich möchte mich hier an dieser Stelle nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bei allen Leuten bedanken. Es gab wirklich einiges an Feedback. Und ich habe viele Meldungen bekommen und ganz, ganz, ganz liebe Wünsche und Bekundungen, dass ihr auf jeden Fall hier am Start bleibt. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Und der Thomas, der beginnt jetzt mit unseren obligatorischen Lügen und Wahrheiten.
Genau, und du hast recht, ja, das war eine Idee von mir, zu sagen, komm, lass uns mal gucken, was für drei Dinge würden die Leute auf eine einsame Insel mitnehmen, die aus den 80ern stammen. Jetzt ist die Frage, wie kann man dazu Lügen und Wahrheiten machen? Ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht und habe drei Lügen und Wahrheiten über euch, die etwas mit einsamen Inseln zu tun haben. Fangen wir an. Lüge, Wahrheit Nummer eins. Ihr wisst, wie immer, zwei der drei Dinge sind wahr. Eins ist gelogen. Am Ende des Podcasts erfahrt ihr, was Wahrheit ist und was gelogen ist. Also die Lüge, Wahrheit Nummer eins. August Engelhardt, geborener Nürnberger, war ein neugeborener Lebensreformer und wollte sich auf der Insel Kabakon im südpazifischen Bismarck-Archipel nur von Kokosnüssen ernähren und hat den Kokovorismus gegründet. Leider starben er und seine Mitstreiter infolge von Mangelernährung.
Ganz gut, die saßen auf dem Archipel, sind dann an Mangelernährung gestorben. Das habe ich jetzt soweit richtig verstanden. Das ist das, was du behauptest, ja?
Genau, also stimmt es, dass der Herr Engelhardt eine Art Religion gegründet, eine Art Sekte, die gesagt hat, wenn der Mensch sich nur von Kokosnüssen ernährt, dann ist er gesund und dann lebt er viel länger. Und dafür ist er mit seinen Jüngern auf diese Insel gegangen und da gab es halt nur Kokosnüsse
ja,
zu essen.
So. Sehr, sehr interessant, ja, sehr interessant.
Mhm. Also das ist die Geschichte und dann sind sie an Mangelernährung gestorben. So, das ist also die Lüge Wahrheit Nummer eins. Lüge Wahrheit Nummer zwei. Der weltbekannte Roman Robinson Crusoe von Daniel Defoe ist nach der Bibel und im Koran übrigens das drittmeistverkaufte Buch der Welt. Und jetzt die Lüge und Wahrheit, bedient sich aber einer wahren Geschichte des schottischen Seemanns Alexander Selkirk. Also basiert Robinson Crusoe auf einer wahren Geschichte, ja oder nein? Lüge, Wahrheit Nummer drei, den Track On Islands vom zweiten Camouflage-Album Message of Silence hat der Sänger Markus Main, der war ja auch schon Gast hier im Podcast, ne, auf der indonesischen Insel Komodo geschrieben und war dabei so in den Song vertieft, dass er beinahe von einem 2 Meter langen Komodo-Varan gebissen worden wäre. Die gelten als Nachfahren der Dinosaurier übrigens. Also das Lüge, Wahrheit Nummer drei. Am Ende des Podcasts erfahrt ihr, was von diesen drei Sachen stimmt und was nicht stimmt. Und auch am Ende des Podcasts haben wir für euch ganz neu eine neue Rubrik. Wir haben nämlich für euch einen Buchtipp, einen Filmtipp und einen Veranstaltungstipp.
Da werden wir gleich noch ein paar Takte zu erzählen. Und ich würde jetzt vorschlagen, dass wir unsere eigenen drei Dinge, die wir mit auf eine einzelne Insel nehmen würden, wollen würden, bis zum Schluss aufbewahren.
Ja.
Derweil haben wir diesmal wirklich sehr, sehr gutes Feedback bekommen und sehr, sehr viele durchaus innovative Ideen, auf die ich ehrlich gesagt gar nicht gekommen bin. Dazu haben wir Sprachmeldungen und natürlich auch Textmeldungen bekommen. Ja, was meinst du? Sollen wir mal mit den ersten Sprachmeldungen von unserer geschätzten Hörerschaft beginnen?
Gerne, ja. Und ich habe gehört, du hast auch den einen oder anderen Prominenten aufgegabelt.
Oh, da bin ich gespannt. Ja, oh ja. So, aber erstmal machen wir die normalsterblichen Leute. Und zwar, wie könnte es anders sein? Unsere geliebte Beatrix, die auch schon mehrmals dabei war, hat uns natürlich auch diesmal nicht hängen lassen und uns eine Sprachnachricht geschickt. Ja, dann hören wir mal, was sie denn so für drei Dinge mit auf eine einsame Insel nehmen würde. Here we go.
Ja, hallo ihr beiden. Hier ist die Bea. Also, was würde ich mitnehmen? Auf jeden Fall Musik, das heißt Walkman. Kassette und brauner Bär, weil das Eis habe ich total geliebt.
Ja, Beatrice, das tut mir wirklich total leid. Ich fand brauner Bär voll scheiße. Aber anscheinend gab es ja, es muss ja eine Berechtigung dafür geben, dass dieses Eis, ich glaube, immer noch erhältlich ist. Ist das richtig?
Das weiß ich nicht
das
genau.
Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber es gab es über Jahrzehnte.
Gab's mal wieder. Ich fand Dolomiti viel besser als brauner Bär. Das war auch wieder erhältlich, hat aber nämlich nicht mehr so lecker geschmeckt, weil dieser Waldmeister-Teil, der musste ersetzt werden. Da war ja irgendein giftiger Farbstoff in den 80er Jahren drin. Meine persönliche Theorie, dieser Farbstoff hat dazu geführt, dass männlichen Bevölkerung die Haare ausgefallen sind.
Ja, das muss genauso sein, weil ich habe nämlich auch Dolomiti gerne konsumiert. Ja. Aber kannst du mir bitte ganz kurz erklären, ich weiß nicht, ob du da im Bilde bist, worum handelt es sich bei der Geschmacksrichtung brauner Bär? Was ist da die Intention? Ist das Cola?
Nein. Nee, das war keine Cola. Ich war irgendwas mit Nuss, glaube ich, weil ich habe das auch nicht so gemocht.
Okay, wir werden das auf jeden Fall in den Shownotes nochmal für euch rausfinden. Ich würde sagen, wir machen mal noch einen.
Du musst dich jetzt weitermachen lassen, weil ich habe einen passenden dazu. Wir haben uns nicht abgestimmt. Ich weiß nicht, was von Christian kommt und er weiß nicht, was von mir kommt. Der Daniel Logemann, der hat mir zwar keine Sprachnachricht gemacht, aber er hat mir auf unseren Facebook-Post was geschickt. Und zwar hat er gesagt, er würde mitnehmen einen Rubik's Magic Cube, einen Calippo Fitz und einen blauen Füller von Pelikan. Und dazu kann ich sagen, der Calippo Fitz, Calippo gibt's ja noch, aber nicht mehr als Fitz, da gibt es von change.org, das ist ja so eine bekannte Petitionsplattform, die weltweit bekannteste, da gibt es eine Petition, dass man sich an Langnese Deutschland wenden kann, dass sie das Calippo Fitz wieder zurückbringen sollen. Also ihr könnt da was für tun, vielleicht gibt es auch eine für einen braunen Bär, ich habe keine Ahnung. Ihr findet den Link für diesen Calippo Fitz change.org Aufruf dann in den Shownotes.
Sehr schön. So, dann haben wir hier den Herrn Dirk Hoffmann, seines Zeichens alter Wegbegleiter, ein ganz, ganz toller Redakteur, sagt uns Folgendes zu diesem Thema.
Ja, auf die Gefahr hin, dass ich mit meiner Antwort mehr oder weniger knapp an der Aufgabenstellung vorbeiziele, das kenne ich allerdings auch schon aus meinen Schultagen, ich würde keine drei Dinge mit auf eine einsame Insel nehmen, sondern drei Menschen, die mich in den 80er Jahren stark geprägt haben, was meine künstlerischen Interessen betrifft. Das wären zum einen Clive Barker, der mit seinen Büchern des Blutes und seinen Filmen wie Hellraiser, Kabal, Die Brut der Nacht und Lord of Illusions maßgeblich geprägt hat. Auf der anderen Seite John Carpenter mit Filmen wie Halloween, The Fog, Nebel des Grauens und Fürsten der Dunkelheit zusammen mit seiner adäquat atmosphärischen Filmmusik und drittens Danny Elfman, Filmkomponist und Rockmusiker, bekannt geworden durch seine sehr schönen Filmmusiken zu Tim Burton-Filmen. Ja, das wären drei Künstler, mit denen ich mich auf der Insel sehr gerne näher befassen würde.
Ja, danke Dirk. Toll, sechs Sätzen, würde ich jetzt erstmal sagen. Aber dennoch, gut umschifft die Klippe, bin ich gar nicht drauf gekommen auf die Idee.
Ja, finde ich eine gute Idee. Aber ganz ehrlich, die Vorstellung mit drei Leuten, die sehr stark mit Horrorfilmen verbandelt sind, auf eine einsame Insel zu gehen, finde ich jetzt nicht so entspannend, würde ich mal sagen.
Für Dirk scheint das kein Problem zu sein.
Ja, genau, ja. Ja, also,
ja. Ja, dann lass mal hören oder lies mal vor, was du...
Genau. Ich habe eine Nachricht von Lars Daum. Er hat sich sehr kurz gefasst, aber ich finde seinen Vorschlag auch super. Er hätte gern einen Samantha-Fox-Starschnitt und fragt, ob das auch zählt. Ich habe dann angemerkt, okay, der hat wahrscheinlich mehr als drei Teile, aber trotzdem, es würde zählen. Ja, den kann er auch mitnehmen.
Auch ein sehr, sehr guter Freund und auch hier Podcast-Gast schon gewesen, der Herr Kai Hawaii. Den wollen wir jetzt nochmal hier zu Wort kommen lassen.
Mein lieber Christian, du möchtest also von mir wissen, welche drei Dinge ich auf eine einsame Insel aus den 80ern mitnehmen würde. Ja, also aus Imagegründen würde ich ein Hawaii-Hemd mitnehmen. Natürlich dürfte der Walkman nicht fehlen und nicht zuletzt meine Ray-Ban-Sonnenbrille natürlich. So, und wenn es dort keinen Strom gibt, dann wird's einsam.
Nein, das ist absolut richtig. Übrigens, ganz kurze Anmerkung, Klammer auf. sexyste Telefonstimme der Welt. Klammer zu, Kai, wir lieben dich. Wenn mal irgendwann nichts mehr als DJ geht, also im Telefonsexbereich, wärst du der Brüller. Auf jeden Fall. Danke. Thomas, was hast du?
Ja, ich habe noch eine Nachricht von der Susanne Witt. Die hätte gerne die ersten 20 Folgen der 3 Fragezeichen auf Kassette. Und mein 3 Fragezeichen wären ja auch 3 Dinge. Insofern wird's auch gehen. Ja,
ja, auch schön. Hat sie die ersten 20 Folgen gesagt?
Ja. Mhm.
Okay. Ja, Susanne, schön. Wir sind voll bei dir. Gut, ja.
Ja, und
könnte man.
Erinnerung, ne? Auch Andreas Fröhlich war schon mal in dem Podcast. Sehr spannende Folge mit ihm, wie er erzählt, wie er Gollum gemacht hat und die ganzen Sachen mit 3 Fragezeichen erfahrt ihr natürlich auch. Und was er heute sonst auch noch alles macht.
Ja, ich hätte hier noch den Herrn Marc Wäsche, seines Zeichens Betreiber der unsäglichen und wunderbar spaßbringenden Internetplattform Marcofono. Das wird vielen von euch was sagen, vielleicht auch vielen nicht, aber schaut auf jeden Fall da mal rein. Da kann man sich auch einen sehr, sehr schönen Abend Spaß mitbereiten und anderen Leuten richtig schön auf den Sack gehen. Auch wir hören mal, was er mit auf eine Insel nehmen würde.
Hi Christian, okay, ich versuche mal ganz spontan. Donkey Kong Junior, Spielautomat, plus Donkey Kong, Spielautomat, plus eine Anleitung deines total kranken Moves zum Lied Wake Me Up Before You Go Out. Dann habe ich genug Zeit, das endlich mal zu lernen.
Dazu muss man wissen, dass wir beide auch schon in Jugendjahren befreundet waren und ich tatsächlich der Einzige war, an den ich mich jetzt erinnern kann, der adäquat zu dem Lied Wake Me Up Before You Go Go von Wham tanzen konnte, weil es gibt einen bestimmten Tanzmove dazu. Und anscheinend hat Marc das nachhaltig beeindruckt. Danke. Gerne. Ich schreibe dir die Anleitung. Kein Thema. Soll ich weitermachen?
Nee, ich hab ja auch noch.
Ja, dann mach mal.
Und zwar habe ich den Karl Ranseier. Der hat auch geschrieben und der hat mir einen Link geschickt zum Video von Slice Me Nice von Fancy. Das wird er also mitnehmen. Und dann meint er, und einen Aerobikurs zu selbigem für das Video. Plus sein 240er Volvo in Rostrot.
Ja, wie cool. Aber du kannst natürlich jetzt nicht weit fahren irgendwie. Aber gut, also so ein kurzer Strandride wird da ja wahrscheinlich dann auch mit dem Volvo möglich sein, denke ich.
Das denke ich auch. Und wenn er Öl verliert, ziehst du es sofort, ne? Aber
dann noch schöner, das versickert dann auch so schön.
Ja, gut.
Hallo Christian. Ja, welche 3 Dinge ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde aus den 80ern? Gar nicht so einfach. Ich bin ja 1969 geboren. Und habe natürlich die volle Breitseite der 80er abgekriegt. Ich denke, ich würde meinen Amiga 1000 mitnehmen. Strom mache ich mir einfach selbst mit einem Hamsterrad und einer sehr motivierten Kokosnuss. Dazu einen Walkman, damit ich beim Palmenklettern Eye of the Tiger hören kann. Und ein Poster von Magnum, damit wenigstens einer auf der Insel noch entspannter aussieht als ich. Ich danke dir.
Das war mein Freund und Arzt Rüdiger Merck. Der übrigens auch ein 69er-Jahrgang ist. Wir wissen ja, dass das die besten waren, die gebaut wurden. Und das zeigt sich ja auch ganz deutlich aufgrund seiner innovativen Ideen hier.
Mhm. Sehr schön, ja. Passt doch. Dann hätte ich noch den Ralf Kowarczyk, der uns auch immer sehr viel Posts geschickt hat für den Podcast. Sich immer gern beteiligt. Und er sagt, er würde folgende Dinge der 80er Jahre auf eine einsame Insel mitnehmen. Erstens eine Simson SS1 Enduro, um die Insel zu erkunden. Zweitens eine Kiste Club Cola gegen den Durst. Und drittens ein Vermona Synthesizer zum Musik machen. Und er regt noch an, wir sollten doch bitte schön mal eine Folge mit Synthpop-Bands und Instrumenten aus der ehemaligen DDR machen.
Gute Idee, finde ich. Hätte ich auch Bock drauf. Ja, ja. Und da gibt's viel, viel, viel zu erzählen.
Ja.
Coole Idee. Werden wir jetzt einfach mal aufgreifen. Ja? Ja, dann machen wir mal munter weiter. Das ist die Sandra, die genannt wird Duffy. Die hat uns auch was zukommen lassen und das hört ihr jetzt.
Ja, mein lieber Scholli, was ist das denn für eine Frage? Also ich hasse solche Fragen und kann mich ja immer so wahnsinnig schlecht entscheiden, wenn es so geht, boah, ne, nur eine Platte, nur bla, nur bla. Ist voll nicht meins. Von daher habe ich mir gerade überlegt, Ich muss jetzt allerdings mal nachdenken, war Pantau noch in den 80ern aktiv? Wahrscheinlich sogar. Ich denke mal, ich habe das als Kind gesehen. Von daher würde ich mich entscheiden für die Melone von Pantau. Da kann man ja tatsächlich alles so schön verkleinern, dass man nämlich alles mitnehmen kann, was man gerne mitnehmen möchte. Und da würde ich sagen, ich nehme tatsächlich meine Anlage plus Platten mit, ne, rein in die Melone. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch das Zwischenfall mit allen möglichen coolen und netten Leuten plus Billardtisch plus weiß ich nicht was auch immer auch noch mit. Und wenn wir dann da so rumfeiern wollen, glaube ich, bräuchten wir alles noch sowas wie so eine Verjüngungsspritze oder so, damit wir das auch durchstehen, wenn wir da jeden Abend Party feiern. Also das wäre so meine Idee. In Richtung 80er Jahre, also natürlich auch nur Zeug aus den 80ern, ne? Also keine modernen Drinks oder ja, moderne Musik. Ist zwar schwierig, auf das eine oder andere zu verzichten, aber da müssten wir damit leben. Ja, gut. Wäre so jetzt meine Idee und dann würde ich sagen, bis dahin.
Ja, finde ich auch innovativ. Ja, also ich habe auch Pantau in den 80er Jahren gesehen.
Ja, ja,
ich auch. Die Frage, die sich stellt, ist, ob diese Serie in den 80er Jahren entstanden ist. Da bin ich mir nicht sicher. Das könnte auch Ende der 70er gewesen sein.
Das glaube ich auch nicht, aber sie lief ja in den 80ern. Insofern kann man das schon zählen lassen. Der Rubik Cube ist ja auch nicht in den 80ern entstanden, aber 81 populär geworden. Insofern, und ist das Symbol der 80er Jahre. Insofern passt es schon. Wo sie allerdings den Verjüngungsspritze aus den 80er Jahren herbekommen will, weiß ich auch nicht so ganz.
Und weil auch die gibt's die ja dann so gesucht wäre.
Genau, also da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich habe jetzt auch noch einen per Audio. Und zwar kommt es von Markus Reinhardt von Wolfsheim und Renard.
Ja, hallo, hier ist Markus von Renard und Wolfsheim. Ja, die Frage hat mich jetzt ein bisschen länger beschäftigt. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich mein damaligen kabelgebundenen Samsung-Videorekorder, den ich Anfang der 80er zusammen mit meinem Bruder damals gekauft hatte, mitnehmen würde. Der hatte, glaube ich, sowas wie 1000 Mark damals gekostet. Und ja, es war halt zu einer Zeit, als Samsung noch nicht irgendwie so eine anerkannte Marke war, wie heute, als die ersten südkoreanischen Produkte auf dem europäischen Markt geschwemmt wurden. Den würde ich, glaube ich, ganz gerne mitnehmen, mit zwei Kassetten, ein leer. Ich hoffe, dass ich irgendwo auf der Insel noch Empfang hätte, um dann Sachen aufzunehmen, die ich auf dieser Kassette dann immer wieder löschen oder auch angucken könnte natürlich. Und vielleicht würde ich den Film What's New Pussycat mit Woody Allen noch mitnehmen. Den habe ich irgendwie zig Male gesehen, könnte ich noch weitere zig Male anschauen, dass ich dann ja, nicht vor lauter Langeweile auf dieser Insel eingehen würde.
Ja, genau.
Ja, kann ich soweit nachvollziehen.
Ja. Wir setzen einfach mal Strom voraus auf der Insel. Mit Solarpanels kannst du ja alles machen heutzutage.
Eben.
Das ist ja immer
Strom. Ja, eben. Disco-artig. Ja, dann machen wir noch mal einen hier. Und zwar den Herrn Stefan Schulz. Mal hören, was der so zu sagen hat und mit auf eine einsame Insel nehmen würde. Here we go.
Also drei Dinge aus den 80ern oder drei Dinge typisch 80er? Weil wenn es jetzt drei Dinge aus den 80ern wären für eine einsame Insel, das wäre dann ja theoretisch sehr einfach. Aber Sachen, die es auch heute noch geben würde. Also Taschenmesser, ein Feuerstahl, ein Wasserfilter. Das wären so Sachen, glaube ich, als allererstes mitnehmen würde. Aber das ist ja nicht typisch 80er Jahre. Ist ein Satellitentelefon, ein typischer 80er, denn das gab es ja damals schon. Das wäre natürlich top. Letztendlich muss man natürlich schauen, alles ohne Strom, alles ohne Batterien, weil das braucht sich ja dann irgendwie auf und Strom hat man, Stromanschluss hätte man ja auch nicht. Also ich gehe jetzt mal davon aus, so drei Dinge aus den 80er Jahren. Das wäre für mich tatsächlich ein Buch. Ich würde das Buch mitnehmen, Im Rausch der Tiefe. Fand ich wirklich ein sehr gutes Buch, auch verfilmt sehr, sehr gut. Dann würde ich mitnehmen den Viewmaster. Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, was das ist. Das ist dieses dieses Betrachtungsgerät, wo man an der Seite so drauf gedrückt hat, um so stereoskopische Bilder sich anzuschauen, so ähnlich wie ein Dia. Da müssen natürlich dann so 50 Scheiben dabei sein, dass man so verschiedene Sachen gucken kann. Das ist dann so, dass das Fernsehgucken auf einer einsamen Insel, also der Viewmaster gehört dann auf jeden Fall dazu. Ja, und dann, ich glaube, ich würde, ist eine Hängematte typisch 80er? Ich glaube, das war damals auch relativ, das mal so dran. Aber komm, ist auch nicht ganz typisch 80er. Also würde ich da noch mitnehmen, Rubiks Zauberwürfel. Also meine drei Dinge wären das Buch Im Rausch der Tiefe, den Viewmaster und Rubiks Zauberwürfel.
Ja, mein Freund Stefan, das ist natürlich wieder total typisch. Du hast ja auch so, ruht ja so in deinen Genen, also dieses Survival-Dings, ne? Wahrscheinlich würdest du auch irgendwie so eine Engelbert-Strauß-Hose mitnehmen oder so. Nein, aber grundsätzlich, wir hatten ja gerade selbst festgestellt, das machen wir mit dem verdammten Strom. Ne? Ja gut, also du hast uns ja jetzt gerade bewiesen, es würde auch ohne gehen. Na, ja, schön.
Danke. Vor allem, ich habe den blöden Verdacht, der Stefan wäre der Einzige von uns, der länger als 3 Tage überleben würde auf dieser Insel.
Wahrscheinlich wäre es so. Möchtest du noch was? Soll ich was?
Ja, ich hätte noch mal eins.
Ja, dann bitte.
Und zwar habe ich ChatGPT gefragt, was es mitnehmen würde auf die einsame Insel. Und es hat mir auch eine Antwort gegeben. Wir hören mal rein.
Oh, schöne Frage. Hier kommt meine Auswahl für die 80s Insel-Packliste. 1. Ein Walkman mit vielen Mixtapes. Weil nichts geht über das Gefühl, mit Take On Me, Sweet Dreams oder Time After Time durch den Dschungel zu spazieren. Und ganz ehrlich, Mixtapes sind kleine Kunstwerke, jede Kassette ein eigenes emotionales Kapitel. 2. Ein Rubik's Cube. Weil perfekt, um den Kopf zu beschäftigen und die Zeit totzuschlagen, wenn gerade keine Kokosnüsse zu ernten sind. Und vielleicht knacke ich auf der Insel ja endlich das Ding in unter 2 Minuten. 3. Ein Gameboy mit Tetris und Batterien für die Ewigkeit. Weil Retro-Gaming beruhigt die Nerven, hält den Geist fit. Und hey, wer weiß, vielleicht kommt ein Affe vorbei und will mitspielen. Wie wär's mit dir? Was wären deine 3 80er-Schätze für die Insel?
Wir müssen wirklich zusehen, dass wir schnell hier mit dem Podcast unsere Rente verdienen, weil die künstliche Intelligenz wird hier auf jeden Fall früher oder später übernehmen. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen.
Ich glaube eher nicht. Ich habe da nachher noch ein anderes Beispiel auch. Bleibt ja schon sehr an der Oberfläche, was sie so sagt.
Ja,
aber
ja.
Charmant fand ich aber diesen englischen Akzent irgendwie.
Mit Nerve, ne? Nerve.
Genau. Naja, also ich sag mal, diese vorgespielte Emotionalität auch ist auch irgendwie so ein bisschen komisch, ne? So mit den Mixtapes und alles. Ja, also ja. Ziemlich weird, aber nun
ja. Gut. Die arbeiten daran, die arbeiten daran.
Ja, ich finde die menschlichen Beiträge also deutlich besser als den. Aber immerhin 3 Dinge, die zumindest korrekt sind. Wenn auch ein bisschen so 30 Sekunden nachdenken, kommst du auf sowas, ja.
Ja, dann machen wir nochmal einen jetzt hier von meiner Liste. Und zwar den Sven Eriksen, den machen wir mal. Der war ja auch schon öfter bei uns zu Gast. Also ja, hören wir mal, was der Sven so sagt.
Ja, hallo, liebes Podcast-Team. Hier ist der Sven Hauke Eriksen vom Stau in Bremen. Was auch sonst. Normal hier. Ich würde die 3 Dinge mit auf die Insel nehmen aus den 80ern. Zum Beispiel das Poster von Teresa Orlowski. Natürlich ohne Flecken, keine Frage. Als 2. mein Walkman, den ich noch habe, für meine 80er-Geschichten. Ne? Also Sachen wie Simple Minds und U2 zu hören. Und das 3. wäre noch mein Sakko mit... Ja, mein altes 80er-Sakko, das ich auch noch besitze, mit Schulterpolster und die Hose mit Schlag. Genau, die 3 Sachen brauche ich denn für unterwegs, damit ich auf der Insel noch auftreten kann wie damals. Vielen Dank, das war's. Schöne Grüße, vielen Dank.
Ja, Sven, ohne Schulterpolster ist man auch auf einer einsamen Insel grundsätzlich schlecht gekleidet. Ja, gut. Aber wir haben schon jetzt so einen klaren Trend, der sich hier abzeichnet, dass alle ihren scheiß Walkman mitnehmen wollen, ne? Krass, ja. Krass.
Aber die Schlaghose ist für mich sowas von 70er. Also da bin ich raus. Wobei die ja viel noch in den 80ern getragen wurde. Ja. Aber schon eher 70er, ne? Aber ja, Walkman ist ganz großes Ding, ja.
Also so typisch 80er, dann hätte er eine Vanillahose. Ja.
Ja, genau. Oder so eine Bondage-Hose, wie die Punker getragen haben, ne? Das wäre auch noch eine Option. Ja, wobei, hat er auch in den 70ern begonnen, aber ja.
Ja. Möchtest du?
Ja, und zwar habe ich noch einen, ja, das jetzt wird nicht besser, also ich habe nämlich Suno gefragt, Suno ist eine App, mit der man Musik machen kann, eine KI-App, die Musik macht, und habe ihr gesagt, hör mal zu, mach mir mal einen Song, in dem du mir zeigst, welche drei Dinge würdest du mitnehmen in die 80, aus den 80ern auf eine einsame Insel, und mach das mit einem schönen Text. Und zwar das Ganze bitteschön im NDW-Stil in Deutsch gesungen. Hört selber, ich werde dann auch kurz drauf unterbrechen. Es wird nicht allzu lang, also keine Angst, aber ist ja, hört einfach mal.
Wir sind ganz Ohr.
Hier muss ich schon kurz eingehen. Also erstens mal, es ist Schlager, es ist kein NDW. Also voll die Auer 66. Zweitens, der Text wäre eigentlich ein Walkman in meiner Hand, wie genial. Das Ding singt aber ein Wochenende in meiner Hand, wie genial. Also frag mich nicht. Was soll? Es geht aber noch weiter. Es geht noch weiter.
Soll bei Sumo aufhören, Florian Silbereisen die Texte schreiben zu lassen?
Du merkst halt, mit welcher Scheiße das trainiert worden ist. Nämlich nur mit deutschem Schlager, ja? Also du,
ja.
So,
ja.
Machen wir mal weiter. Also große Lyrik, ne? Eine Insel voller Rätsel fliegt durch den Krieg.
Wir werden wahrscheinlich in spätestens 3 Jahren direkt bei unserem Podcast-Anbieter gehängt. Aber Leute, bitte nehmt zur Kenntnis, die KI ist jetzt noch nicht so weit
in
bestimmten Gebieten. Also ja, es ist unterirdisch.
Ich sag mal so, wenn du Helene Fischer bist, den Song kannst du verwenden. Beim ja. Text musst du ein bisschen fein. Also Weile auf Weile zu reimen, ist schon so ein bisschen lame. Also
ja.
Nur gut, das Dritte, was sie noch vorgeschlagen hat, wir brauchen es jetzt nicht weiter anhören, es wird auf keinen Fall besser, war noch ein Neonhemd. So,
ja,
also ein Neonnetzhemd. Das war das Dritte, was sie noch vorgeschlagen hat. Das aber jetzt auch da dazu.
Ja, dann machen wir noch mal hier eine menschliche Komponente. Und zwar machen wir den Herrn Thorsten Brender.
Also ich würde oft eine einsame Insel mitnehmen. Ganz viele Kassetten, Hörspiele oder Musik, ein Walkman und natürlich ein Synthi.
Ja, das ist doch mal eine Kombi, die auch auf einer einsamen Insel Spaß machen kann, ja.
Letzte habe ich nicht verstanden, was?
Ein Synthi.
Ach, ein Synthi, aha, ja, okay, ja gut, die Frage welchen, ne? Aber gut. Ja, wie wär's mit dem Casio?
Mit dem SH-101 oder was?
Ja, der mit Batterien, ne? Wird ja gehen.
Ja. Und zwar haben wir hier noch eine Wortmeldung in schriftlicher Ausführung von dem Peter Körzinger. Der schreibt uns: Hallo Christian, es freut mich sehr, dass du wieder da bist. Und er sagt, er würde mitnehmen ein großes Übersetzungsbuch mit Französisch, Deutsch, Deutsch-Französisch, um diese schöne Sprache zu lernen. Oh, das ist aber nicht. Also da wäre deine Französischlehrerin, insofern du eine hattest, sehr, sehr stolz auf dich. Ein Klavier und ein Lehrbuch dafür als Vorlage, um Synthesizer spielen zu können. Auch cool, ja. Wenn du Zeit hast, warum nicht? Sollte ich irgendwann dann wieder von der einsamen Insel runterkommen, starte ich eine Karriere und gründe eine Kraftwerk-Coverband mit allen Songs auf Französisch. Da diese Kombi Kraftwerk-Songs in Französisch besonders gut klingt. Schönen Tag noch euch beiden. Und ja, das sind die drei Dinge. Keine schlechte Idee.
Ja.
Kraftwerk auf Französisch. Ja,
also finde ich cool. Aber warum nimmt er ein Piano mit und kein Synthesizer? Und der zweite Punkt, meine Tochter lernt ja gerade Französisch, ne, als erste Fremdsprache. Was bringt dir ein Wörterbuch? Du weißt ja gar nicht, wie die Scheiße ausgesprochen wird.
Also, das stimmt in der Tat.
Außer du kannst halt auch, du brauchst extra nochmal ein Wörterbuch, um die Lautschrift zu verstehen. Ja, also.
Okay, würde ich nicht machen, dann würde ich gleich den Französischlehrer mitnehmen.
Ja.
Zum Beispiel, ja. Genau. Ich hätte noch diverse Leute, jetzt fangen wir mal mit unseren Prominenten an hier. Die Prominenten im Sack kennen wahrscheinlich auch noch einige Leute von euch. Und zwar, wo fangen wir denn jetzt mal an? Der Herr Peter Illmann hat uns eine sehr, sehr schöne Nachricht geschickt und hört selbst.
Ja, was würde ich mitnehmen auf einer einsamen Insel? Also vielleicht ein Mini-Keyboard. Dann würde ich nämlich all die 80er-Hits, die mit Synthesizer versehen sind, versuchen nachzuspielen und würde endlich mal ein Instrument lernen. Hätte ja Zeit genug. Als zweites, ja, vielleicht ein Buch, was ich sonst nie lesen würde, weil ich die Zeit einfach nicht hätte, was so kompliziert ist. Zum Beispiel Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Denn Zeit hätte ich ja da ebenfalls genug. Und als drittes würde ich vielleicht Papier und Stift mitnehmen und den späteren Bestseller Überleben auf einer einsamen Insel schreiben. Das wären meine Vorschläge, meine Wünsche.
Ja, Peter, und das wäre mit Sicherheit nicht so schlecht, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Genau. Hoffen wir nur, dass das Ding nicht posthum veröffentlicht wird, sondern er das noch lebend mitbekommen kann, ne?
So, und wie immer geben sich bei uns hier alle Prominenten die Klinke in die Hand und freuen sich, bei uns mitwirken zu dürfen. Denn auch der Herr Rolf Brendel von Nena hat uns eine schöne Sprachnachricht geschickt. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Ja, dann hört mal da rein.
Hi, moin, hier ist Rolf Brendel. Was ich mitnehmen würde auf eine einsame Insel, das wäre ganz klar meine Frau, mein Hund und einen Hubschrauber mit Piloten, damit ich da schnell wieder wegkomme.
Auch keine schlechte Idee. Aber die Frage, die sich hier natürlich anschließt, ist, bleibt die Frau und der Hund dann da und er haut alleine mit dem Hubschrauber ab? Naja, wir lassen das mal offen.
Glaube ich nicht, aber ich finde es interessant. Er war ja bei uns auch im Podcast, ne? Und wer die Folge nicht gehört hat, Rolf Brendel war ja mit Nena und mit Katharina Witt zusammen. Und dass er jetzt dann seine Frau mitnimmt, ist eine ganz schöne Auszeichnung für seine
das
Frau.
Das spricht für seine Weise. Frau.
Spricht ja. Für seine Frau, ne?
Ja.
Ja. Und für den Hund.
Und für den Hund. Auch eine sehr, sehr witzige und sehr kernige On-Point-Aussage hat der Herr Stefan Kleinkrieg von Extrabreit getroffen. Hört, hört, hört.
Eine Flasche Rum, eine Flasche Cola und eine Eiswürfelmaschine.
Das sind doch mal Sachen, immer wieder schön. Stefan, ganz, ganz toll, vielen Dank. Hast du einfach auf den Punkt gebracht. Kannst du nicht geiler machen, eigentlich.
Den Rum würde ich mit Jim Beam Cola ersetzen, aber ansonsten hat er vollkommen recht. Ja, genau. Wenn es guter Rum ist, er wird ja mit Sicherheit kein Bacardi trinken. Der ist ja furchtbar, auch wenn es ein 80er-Ding ist. Dann ja, also ja, aber trifft es gut, ja.
Warum nicht? Dann haben wir hier noch den Herrn Volker Lutz von der sehr, sehr talentierten Tanzkapelle Toy. Ja, hört da mal rein, was der Volker so zu sagen hat.
Also, ich würde folgende drei Dinge aus den 80ern mit auf eine einsame Insel nehmen. Als erstes würde ich mir einen Walkman mit einer 3-Fragezeichen-Kassette, Super Papagei, Phantomsee oder Aztekenschwert mitnehmen. Da habe ich auf jeden Fall was Spannendes zu hören. Dann mindestens eine Tüte Magic Gum, dieses Knisterkaugummi, wenn man sich das in den Mund geschüttet hat, wo der halbe Kiefer explodiert ist und immer, wenn man auf dem Kaugummi rumgekaut hat, man immer noch ein bisschen lustige Unterhaltung hatte. Und als drittes würde ich mir E.T. mitnehmen. Der kann dann für mich nach Hause telefonieren, wenn ich keinen Bock mehr habe, auf der Insel rumzugammeln allein.
Auch eine sehr gute Idee, eine sehr, sehr gute Idee. Ja, ja, das könnte man auf jeden Fall auch so handhaben. Dann haben wir hier noch den Herrn Thomas Thyssen. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Idee, wo mir auch viel zu einfallen würde. Ich bin nicht auf diese Idee gekommen, aber hört, hört.
Hallo Disco 80, hier spricht Thomas Thyssen. Ich leite die nationale Katalogabteilung, die Sync Division und das Polystar Compilation Label bei Universal Music Deutschland. Und ich fühle mich den 80er Jahren nach wie vor sehr verbunden. Und die drei Dinge, die ich aus den 80s gerne mit auf eine einsame Insel nehmen würde, ich versuche das mal auf eine Metaebene zu lenken. Ich würde super gerne aus den 80ern meine Großeltern mit auf eine einsame Insel nehmen, denn ich war sehr jung, bald meine Oma und mein Opa von uns gegangen sind, und ich würde mir sehr wünschen, nochmal die Möglichkeit zu haben, mit dem heutigen Wissen und der heutigen hoffentlich erreichten Reife mit beiden mal ein Gespräch zu führen und Fragen zu stellen, die ich damals halt nicht gestellt habe oder von deren Existenz ich gar nichts gewusst habe. Ansonsten würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ich meinen von meinem älteren Bruder Ralf geerbten Commodore 64 mit allem Schnick und Schnack mit auf die einsame Insel nehmen könnte. Denn ich würde nochmal super gerne mit derselben kindlichen Naivität, keine Ahnung, Maniac Mansion und Zack McCracken oder Monkey Island das erste Mal spielen. Und in Bezug auf Musik würde ich sehr gerne auch auf die Metaebene gelegt, die Wertschätzung gegenüber Musik, die es in den 80er Jahren und auch in den 90ern und auch Anfang der Nullerjahre immer noch ausreichend gab, die aber vielleicht oder meines Erachtens nach mittlerweile ein bisschen flöten gegangen ist. Das würde ich super gerne mir auf so eine einsame Insel mitnehmen. Eine Zeit, in der Musik charakterprägend war, in der Musik dich nicht nur mitsozialisiert hat, sondern das hat dich auch geformt, das hat Teil deines Lebens bestimmt. Ist ja mal schade, dass es kaum noch Jugendsubkulturen gibt und so weiter und so fort. Das würde ich sehr gerne auf einer einsamen Insel konserviert wissen. In diesem Sinne, alles Liebe aus Berlin, viele Grüße.
Was für wahre Worte.
Mhm. Ja, finde ich interessant.
Kann man nicht besser auf den Punkt bringen.
Das Musiklebensgefühl der 80er Jahre mitnehmen, ja, finde ich eine gute Sache, ja.
Ganz, ganz tolle Idee, bereits verstorbene Leute mit auf diese Ebene zu nehmen. Finde ich wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle und innovative Idee in dem Fall. Ja, so, und ich wäre jetzt mit den Wortbeiträgen noch nicht ganz durch, weil wir haben jetzt hier noch eine Person, zu der wir jetzt gleich auch noch mehr sagen werden. Dann werden wir euch auch noch mal unsere Idee vorstellen, demnächst hier regelmäßig euch Tipps zu geben. Und dazu hören wir jetzt aber erstmal den Klaus Marschall, von dem wir gleich noch mehr hören werden, der uns erzählt, was er denn mit auf eine einsame Insel nehmen würde.
Puh, welche drei Gegenstände, welche drei Dinge würde ich mit aus eine einsame Insel nehmen aus den 80er Jahren? Das ist gar nicht mal so einfach. Ich denke, eine Sache, die sich mir unheimlich eingeprägt hat, war, klingt jetzt blöd, aber ein Videorekorder. Ich weiß noch, wie heute ich den ersten Videorekorder bekommen habe und habe als Film den Supercop sehen können. Und noch einen zweiten Film hatte ich ausgeliehen, 3½ Portion mit Jürgen Hingsen, der damals noch ein erfolgreicher Zehnkämpfer war. Ich verbinde einfach damit so nostalgische Gefühle, so eine gewisse Unbeschwertheit, die sich in mir ausbreitet, wenn ich an die 80er Jahre denke. Ja, als drittes würde ich, passend zur Sendung natürlich, Disco 80, würde ich die Musik der 80er Jahre mitnehmen, zumindest einen Gutteil. Und nicht nur die Musik an sich, sondern auch das Musikgefühl. Und wie kann man das besser transportieren, als es in Büchern zu machen? Und da habe ich mir selber einen Dienst erwiesen, indem ich über Peter Behrens und mit Peter Behrens ein Buch verfasst habe oder mit Franz Trojan, Schlagzeuger von der Spider-Murphy-Gang oder Potsch Potschka von Spliff oder Peter Illmann, der Kultmoderator aus den 80ern. Das würde ich mir mitnehmen, um dieses Gefühl unverändert in mich tragen zu können.
Ja. Das ist also auch ein letztes Paket, würde ich sagen, was er da vorschlägt.
Also, drei Dinge aus den 80ern. Ich habe mir länger überlegt, was ich mitnehmen will. Und ja, ich glaube, das sagt ein bisschen was auch aus mir aus. Ich finde, andere Leute haben viel bessere Sachen gehabt als ich. Aber es ist jetzt nun mal so, wie was ich mir überlegt habe. Ich würde einen Emu-Emulator 3 mitnehmen. Das war der beste Sampler, den es aus meiner Sicht gab in den 80er Jahren. Der ist von 1987, um Musik machen zu können. Dann würde ich einen Atari 1040 ST mitnehmen, der ist von 1986, der hat nämlich ein MIDI-Interface schon drin, da könnte ich den Emulator 3 dran anschließen, die Kabel müsste ich mir aus Kokosnussfasern selber schnitzen und ich konnte mit dem Atari ST schreiben und Musik machen, meine beiden großen Leidenschaften und das Beste, ich könnte auf dem Atari ST auch die Lösungsanleitung für den Rubik's Cube abspeichern, das wäre nämlich das Dritte, was ich mitnehmen würde.
Ja, das ist mal weit gedacht.
Zu essen hätte ich nichts, zu trinken auch nichts. Also lang würde ich nicht leben mit meinen Sachen. Aber.
Und da sind wir dann auch schon direkt bei mir. Ich habe mir gedacht, es ist eigentlich scheißegal, ob ich verrecke oder verhungere, aber ich will auf jeden Fall gut aussehen dabei. Und habe mir deswegen überlegt, ich würde ein Lacoste-Polo-Hemd mitnehmen. Dann
meine damals so geliebten Erdbeer-Vans und vielleicht noch eine Closed oder eine Edwin-Jeans. Dann würde ich mit Sicherheit auch verhungern, aber ich würde gut aussehen dabei. Mhm. Und das Wichtigste ist ja auch, dass die Leute, die mich dann irgendwann mal da einsammeln werden, auch ein gutes Gefühl haben, wenn sie mich dann auf die Trage da bringen, um mich irgendwie tot abzutransportieren. Also das wäre mir schon persönlich sehr wichtig. Also
stimmt, du würdest wahrscheinlich abtransportiert. Bei mir würden sie denken, oh geil, ein Emulator 3, nehmen wir den mal mit. Mich würden sie einfach liegen lassen. Sonnencreme hätte man vielleicht auch noch mitnehmen können. Aber nun gut, ist keiner drauf gekommen.
Nee, ist keiner drauf gekommen. Aber unser Rennen hat hier auf jeden Fall zum einen natürlich der Walkman gemacht.
Ja.
Würde ich jetzt mal so in die Runde geben. Und erstaunlicherweise sind die drei Fragezeichen immer wieder irgendwie hier Thema gewesen. Und verständlicherweise, weil es ist ja auch bei uns Menschen im gesetzten Alter heute immer noch so, dass wir nicht einschlafen können, ohne eine Folge der drei Fragezeichen zu hören. Und meistens hören wir die nicht zu Ende. Das ist schön. Also es gibt Folgen, die habe ich irgendwie bis heute nicht geschafft, zu Ende zu hören. Weil ich eingeschlafen bin. Und das nicht deswegen, weil es so langweilig ist, sondern weil die Herrschaften wirklich so dermaßen beruhigend auf meine Psyche wirken.
Sehr schön. Dann sind wir ja auch schon eigentlich beim Thema Literatur, auch wenn das hier um Audiobook geht. Ihr habt ja am Anfang schon gehört, wir haben uns drei neue Dinge überlegt, die wir so ein bisschen Aktualität auch in den Podcast reinbringen wollen. Auch Dinge, die teilweise ja dann auch länger halten. Und zwar hört er von uns jetzt einen Buchtipp. Ein Filmtipp und ein Konzerttipp, also Veranstaltungshinweis. Der Veranstaltungshinweis, okay, der ist dann möglicherweise schon vorbei, wenn ihr den Podcast nicht zeitnah hört, deswegen immer zeitnah hören. Fangen wir mal an mit dem Buchtipp. Wolltest du was sagen? Soll ich was sagen, Christian?
Ich würde tatsächlich sagen, wir lassen den Autor dieses Buches vielleicht auch direkt selber sprechen, obwohl Thomas ja derjenige ist, der in der Lage ist, auch Bücher zu lesen. Tatsächlich hat er dieses Buch bereits gelesen und war auf jeden Fall amused, will ich sagen. Und dann würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, dass wir den Herrn Klaus Marschall mal selber sich ganz kurz vorstellen lassen und was uns denn da in diesem Buch dann so erwartet. Eine Sekunde.
Ja, hallo, mein Name ist Klaus Marschall. Ich bin Autor des Buches Punk Buddhist, das ich zusammen mit Maike Klaus alias Mickey Matschkopf verfasst habe. Bei dem Buch handelt es sich eigentlich zum einen um die Lebensgeschichte von Maike Klaus und auf der anderen Seite natürlich auch seinen musikalischen Werdegang. Als ich das Buch geschrieben habe, fing es eigentlich damit an, dass ich nur etwas über die Band Nichts schreiben wollte. Entdeckte aber im Verlaufe der Handlung, wie viel mehr eigentlich dahinter steckte. Maike Klaus hat nicht gerade eine wohlbehütete Kindheit verleben müssen, was heißt nicht gerade, er hatte keine und musste sich immer wieder durchboxen. Und diese nicht wohlbehütete Kindheit war nicht selten mit Gewalt verbunden und er versuchte so ein gewisses Ventil sich zu erarbeiten, um diesen inneren Drang, diese Aggression loszuwerden. Und das ist auf der einen Seite dadurch losgeworden, indem er aggressiv war. Er war in der Düsseldorfer Punkszene unter anderem unterwegs, dort in der Band KFC aktiv, die damals sehr, sehr bekannt war in den dortigen Kreisen. Und auf der anderen Seite, nachdem er sich immer mehr verrannt hat in diese Aggressivität und in diese Gewalttätigkeit, die er selber ausgeübt hat, hat er irgendwann festgestellt, das kann nicht der Weg sein, um mit mir in innerer Balance zu kommen. Und schlussendlich Mitte der 80er Jahre sattelte er komplett um und ja, hat dann die Profession des Heilpraktikers erlernt. Im Zuge damit ist er dann auch in Kontakt gekommen mit dem Buddhismus. Und das war die andere Art, mit dem inneren Druck umzugehen. Ja, es war ursprünglich dann so, dass ich festgestellt habe, dass nicht nur die Gruppe Nichts, die ich sehr, sehr gut fand damals und heute immer noch finde, dass er dort Furore gemacht hatte, sondern beim KFC und späterhin sogar bei der Band Belphegor und stand dort kurz vor dem internationalen Durchbruch. Maike hat einen ganz eigenen Gitarrenstil entwickelt und das führte dazu, dass er hohe Anerkennung in Musikerkreisen bekam. Das zeigt sich unter anderem auch dadurch, dass zu dem Buch solche Leute wie Campino von den Toten Hosen, Kuddel von den Toten Hosen ein Statement abgegeben haben, aber auch solche Leute wie Kurt Dahlke, Michael Beckmann oder der Ralf Dörp. Eine von denen waren ja auch bei euch schon zu Gast. Das zeigt, meine ich, dass Michael in vielerlei Hinsicht ein spannendes Leben verbracht hat. Und ich hoffe ganz einfach, dass diese Gebanntheit, die ich beim Schreiben empfunden habe, dass die Leserinnen und Leser diese Gebanntheit auch finden, wenn sie den Text lesen. Das wünsche ich mir und das wünsche ich auch den Leserinnen und Lesern. Und bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch.
So, und jetzt frage ich dich, Thomas. Du kannst das ja grundsätzlich auch so bestätigen. Was hast du für einen Eindruck von diesem Buch?
Also ich habe es gelesen, ich habe es sehr gern gelesen. Es ist spannend, gerade weil der Mickey Matschkow alias Michael Klaus doch ein sehr umstrittener Charakter, also ein sehr ambivalenter Charakter ist. Also die ganzen Gewalttätigkeiten, die er schildert, vor so Leuten hatte ich Angst in den 80er Jahren wie ihm. Andererseits musikalisch hat er einen sehr spannenden Weg gemacht mit KFC. Kriminalförderclub war einer der kolportierten Namen für diese Punkband. Er ist seinem Ratinger Hof ein- und ausgegangen, sehr gut geschildert, auch diese ganze Szenerie und dann diesen Weg dann auch zu gehen mit nichts und sich gleichzeitig zu wehren, NDW-Band zu sein und trotzdem vereinnahmt zu werden, fand ich auch sehr interessant. Wir hatten ja in einer der letzten Folgen gesagt, boah, wenn jemand von nichts da ist, meldet euch mal, weil die so ein bisschen verschollen sind. Jetzt haben wir schon dieses Buch da. Das hat sich unter anderem daraus auch ergeben. Es war für mich sehr spannend, das so mitzubekommen und zu lesen. Ich glaube, wer Interesse hat an dieser entstehenden Punkzeit in Deutschland, an dieser ganzen Szenerie, der sollte das Buch einfach lesen, weil es sind schöne Aussagen drin aus der Zeit. Man erlebt es so ein bisschen mit auch. Und auch die Bands, in der er gespielt hat, sind schon sehr, sehr interessant und auch ein bisschen anders da gewesen als die anderen, weswegen sie auch nicht so mega erfolgreich waren, aber trotzdem ihren Weg gegangen sind. Eine interessante Sache noch dazu, der Mickey Matschkopf sagt aus seiner Zeit vom Ratiger Hof, es hätte nur zwei echte Punks gegeben. Und einer davon sagt er tatsächlich, wäre Campino gewesen. Das hat mein Campino-Bild nochmal komplett auf den Kopf gestellt, weil ich ihn immer so als nicht echten Punk empfunden habe, haben wir ja auch schon ein paar Mal diskutiert. Mickey Matschkopf war dabei, er sagt, das war einer der einzigen beiden echten Punks, die er kennengelernt hat dort.
Total interessant. Aber ich muss immer wieder sagen, dass ich so eine Persönlichkeitswandlung oder die Möglichkeit, die Menschen haben, irgendwie sich dann irgendwann selber zu reflektieren und zu sagen, irgendwie, ey, das ist doch Bullshit, es muss doch auch irgendwie anders gehen, finde ich sehr, sehr interessant und respektabel und ganz, ganz toll. Ich hatte ein bisschen Pipi in den Augen, weil der Klaus hat uns auch noch eine kleine ultimative Lobpudelei geschickt, muss ich das jetzt auch nochmal abspielen. Ja, dir danke, Klaus, für deine netten Worte schon mal und das möchte ich unseren Hörern auch nicht vorenthalten.
Ich möchte unbedingt noch anfügen, dass ich ja nicht umsonst auf eure Sendung aufmerksam geworden bin und sie mit großem Vergnügen höre, weil ihr zum einen natürlich in Anführungszeichen meinen Jahrzehnt begleitet und zum anderen stets sehr interessante Aspekte der 80er Jahre aufleben lasst und das auch noch mit Gästen garniert, die wirklich in den 80er Jahren was zu sagen hatten und wirklich tiefe Spuren hinterlassen haben. Ich werde euch weiterhin mit großer Überzeugung treu bleiben und bitte macht weiter so. Euer Klaus Marschall.
Das geht doch runter wie Öl, oder?
Schön. Ja.
Disco-artig.
So, wir haben aber auch noch einen Film, den wir empfehlen. Und zwar, wir nehmen jetzt heute hier auf, am 30. April. Wir haben an der Walpurgisnacht nichts Besseres zu tun, als aufzunehmen. Und ab morgen, ihr hört den Podcast allerdings erst Mitte Mai wahrscheinlich. Ab morgen, also ab dem 1. Mai, kommt folgender Film ins Kino. Einfach machen, Skipunks von 1977 bis heute. Der läuft unter anderem auf den Hofer Filmfestival und das ist ein Dokument einer männerdominierten Musikwelt und Gesellschaft von der Autorin Christine Franz und dem Regisseur Reto Kaduff. Wer den Podcast gehört hat, weiß, Reto Kaduff hat diese sehr tolle Dokumentation über Conny Plank gemacht, war auch bei uns hier auch deswegen auch schon im Podcast gewesen. Das ist also sein neuestes Werk, geht über die weiblichen Punks, die es gibt. Und ihr merkt ja auch an dem Podcast, an den Gästen, die wir hatten bisher, damals war die Musikwelt extrem männlich geprägt, ja. Und das finde ich sehr spannend, dass er da einen Film gemacht hat, um zu zeigen, hey, guck mal, es gab damals auch andere. Es gab damals auch Frauen, die aktiv waren, die vielleicht nicht so bekannt waren, weil die Musikwelt eben so war, wie sie war. Und das zeigt er daran. Ich werde mir den auf alle Fälle angucken, den Film. Aber ich weiß, wenn Reto Kaduff den gemacht hat, wird der sehr gut sein. Ja, also eine Empfehlung auf alle Fälle, den Film einfach machen, Skipunks von 1977 bis heute. Link dazu in den Shownotes. Natürlich findet ihr auch den Link zu den Shownotes für das Buch Punk Buddhist dann ebenso.
Also, wisst ihr schon mal Bescheid? Kinotickets kaufen,
und vor allen Dingen das Buch kaufen.
Genau. Und jetzt gibt's noch einen dritten Punkt, Veranstaltungshinweis. Christian, ich habe gehört, da gibt's ein gutes Konzert, wo man hingehen sollte. Erzähl mal was.
Ja, da gibt's ein Konzert, das wird in der Weltstadt Witten stattfinden. Das ist jetzt mal so unser Konzerttipp. Bitte behaltet das alle auf dem Schirm. Und zwar spielt die kleine, unwesentliche Tanzkapelle Purwin und Kova am 26.07. im Haus Witten. Hört sich schlimm an, ist aber eine total schöne Location. Also eine Art Wasserschloss. Es ist eine Open-Air-Veranstaltung, die im Innenraum dieses wunderschönen Gebäudes stattfinden wird.
Diesmal spielen eben Toy, haben wir ja vorhin auch schon einen Beitrag von ihnen gehört, und Purwin und Kova. Ja, insofern, wir machen die Werbung jetzt nicht für Purwin und Kova, wir machen sie jetzt eben für Toy. Geht ja dahin.
Sowieso die bessere Band. Geht dahin. Und das Schöne ist, Toy ist zwar die bessere Band, aber ihr müsst auf jeden Fall erst Purwin und Kova ertragen, bevor ihr in den Genuss kommt, dann Toy zu sehen.
Genau.
Insofern, wir haben euch am Schlawickel.
Ja, und ich habe auch gehört, die Eintrittspreise sind unverschämt günstig. Ab 13 Euro geht's da schon los für Tickets. Also ja, das kann man sich eigentlich gar nicht entgehen lassen.
Das sind Vorkriegskurse quasi. Es kann auch in Witten noch mit D-Mark bezahlt werden.
Ja. Aber jetzt mal unter uns, was ist für eine geile Stadt? Das ist im Rahmen des Kultursommers in Witten.
Ja.
In meiner Heimatstadt, in Ludwigshafen, im Kultursommer, da war keine Ahnung, das sind irgendwelche Musicals oder irgendwelche, ich weiß nicht was, aber dass da so zwei Bands auftreten, die, sage ich mal, Synthpop im Rahmen, also im wesentlichen 80er-Jahre-Style machen, finde ich, spricht für die Stadt Witten.
Ja, ja. Ein Gruß an die Stadt Witten. Ihr seid toll.
Jetzt kommen wir noch zu den Lügen und Wahrheiten. Ich rekapituliere nochmal. Ist der Begründer des Kokovarismus samt seinen Anhängern bei dem Versuch, sich nur von Kokosnüssen zu ernähren, an Mangelernährung gestorben? Lüge, Wahrheit Nummer 1. Lüge, Wahrheit Nummer 2. Basiert der weltbekannte Roman Robinson Crusoe auf der wahren Geschichte des schottischen Seemanns Alexander Selkirk? Und Lüge, Wahrheit Nummer 3. Ist der Camouflage-Sänger Markus Main beim Schreiben des Songs On Island auf der Insel Komodo von einem 2 Meter langen Komodo-Varan beinahe gebissen worden? Das ist die Frage. Was glaubst du, Christian?
Also, ich meine, mich erinnern zu können, dass der Robinson Crusoe-Roman tatsächlich auf einer wahren Begebenheit fußt. Und ich meine, mich auch erinnern zu können, dass der Herr Main tatsächlich von einem Varan angegriffen wurde.
Aha, meinst du? Okay.
Meine, ja.
Dann löse ich mal auf, was du richtig getippt hast. Fangen wir mal an mit dem Herrn Robinson Crusoe. Es stimmt tatsächlich. Und zwar im Oktober 1704 waren Piratenschiffe unterwegs im Juan Fernandez Archipel westlich der chilenischen Küste. Und darauf war der schottische Seemann Alexander Selkirk. Und die waren dann auf einer unbewohnten Insel, die hieß Mas a Tierra. Und er hat festgestellt, oh scheiße, Bohrmuscheln haben unser Schiff angeknabbert. Und wie das so klingt, hat er gesagt, das Schiff wird sinken, ich bleib auf der Insel. Dann hat aber der Captain gesagt, bist du ein Schisser irgendwie, wir fahren alle. Und er hat gemeint, nee, bleib doch mit mir hier auf der Insel, ihr werdet untergehen. Dann wollte niemand außer er auf der Insel bleiben. Und dann hat er gedacht, oh, dann gehe ich vielleicht doch besser mit. Vielleicht habe ich ja nicht so viel Ahnung. Und da hat der Captain zu ihm gesagt, ja, tschüss, jetzt darfst du auch nicht mehr mit. Also da musste der alleine auf der Insel bleiben. Der Witz an der Geschichte ist, das Schiff ist aber gesunken und die ganze Mannschaft ist ertrunken. So. Und er war dann 4 Jahre auf dieser Insel und hatte aber noch ein Riesenproblem. Das erste Schiff, was vorbeikam, war ein Spanier. Jetzt hatte er aber als Pirat immer diese spanischen Schiffe überfallen im Auftrag der britischen Krone. Das heißt, die durften ihn auf keinen Fall finden. Und da musste er also auch noch warten, bis ein englisches Schiff vorbeikommt oder kein spanisches Schiff. Und er ist dann endlich gerettet worden 1709 und hat dann auch eben seine Geschichte breit erzählen können. Also das stimmt. Und darauf basiert dann die Geschichte von Robinson Crusoe. Kommen wir zu der ersten Geschichte mit dem Kokovarismus. Das stimmt tatsächlich, was ich da erzählt habe. Und
nein,
zwar hat sich im Jahr 1902 der Herr Engelhardt aufgemacht nach Papua Neuguinea auf diese Insel Kakabun, weil er wirklich geglaubt hat, er hat einen sogenannten Sonnenorden gegründet und hat gesagt, die Kokosnuss ist ja so nah an der Sonne, die hat viel mehr Sonnenenergie als zum Beispiel ein Radieschen, was in der Erde drin ist. Die kriegt gar nichts ab von der Sonne. Und wenn wir so wollen, sind Sonnenwesen. Wir müssen also die Kokosnuss essen, weil die näher an der Sonne ist. Und dann geht's uns gut. Ich sag mal, die Idee finde ich jetzt nicht so überzeugend. Es sind aber trotzdem 30 Leute mit ihm mitgekommen auf diese Insel. Und die sind entweder relativ schnell wieder abgehauen, weil es so scheiße war, dass es nichts zu essen gab außer Kokosnüsse. Oder die anderen sind alle auf dieser Insel dann gestorben an Mangelernährung. Und er war tatsächlich der Einzige, der relativ lang überlebt hat. Und dann wie so ein, das sind dann immer noch Reisende vorbeigekommen und haben sich diesen einsamen, völlig abgemagerten Mann angeguckt, der das wirklich jahrelang durchgezogen hat, bis er dann auch gestorben ist. Also völlig abgefahrene Geschichte. Die ganze Geschichte könnt ihr hören im sehr, sehr guten Podcast. Geschichten aus der Geschichte ist der beste Geschichtspodcast, den es in Deutschland gibt. Da schicke ich euch den Link in die Shownotes. Und von dem Schweizer Schriftsteller Christian Krach, den auch viele Leute kennen, gibt es das Buch Imperium. Und da wird diese Geschichte auch erzählt. Ist nicht jedermanns Sache, Christian Krach, aber das war eine der Grundlagen dafür. Kommen wir zum dritten Punkt, Christian.
Ja.
Die Geschichte mit Camouflage und Island ist von vorne bis hinten von mir erstunken und erlogen. Das kann auch gar nicht so gewesen sein, weil On Island ist nämlich eine Coverversion.
Nee.
Und zwar von der Band New Music von 1979. Und New Music, da hinten dran stand der Produzent und Songwriter Tony Mansfield. Ihr findet das Video zu dem Song dann auch in den Shownotes. Tony Mansfield kennt man, weil der hat zum Beispiel What Captain Sensible hat er produziert. Und er hat die erste Version von Take On Me gemacht, die aber kein Erfolg war. Die ersten Erfolg wurde mit Alan Tarney, hatten wir auch schon im Podcast schon erzählt. Er hat auch Sun Always Shines On TV gemacht, wurde aber auch nochmal vom Alan Tarney neu gemacht. Aber er hat vom Album Hunting High and Low den ganzen Rest dann auch produziert und der wurde nur neu abgemischt. Also er ist im Prinzip einer der Aha-Produzenten gewesen und vorher hat er eben diese On Islands Geschichte gemacht. Also stimmt alles nicht mit dem...
Okay.
Mit dem Varan, den gibt's aber wirklich, ne? Der wird gesagt, das ist der Nachfolger der Dinosaurier, weil der so groß ist.
Okay. Ja, also Varan kenne ich und ich weiß auch, dass es den auf diesen Inseln diese ganz große und ich, soweit ich weiß, Tiere, die wirklich nur an bestimmten Orten leben.
Ja, genau. Und die leben nur auf ganz wenigen Inseln dort. Ja.
Genau. Aber ihr lieben Camouflage-Fans da draußen, verzeiht mir bitte. Wie konnte ich nur?
Ja, genau.
Für mich auch ein bisschen schlecht. Aber wir sind wieder da und wir haben noch ganz, ganz viele sehr, sehr schöne Ideen für euch hier. Jetzt machen wir das mal mit diesen Kategorien. Ich glaube, das ist wirklich, man bekommt ja auch nicht immer alles mit, was es so an schönen Büchern und Filmen gibt. Da werden wir euch die entsprechenden Sachen auch mal raussuchen und als Tipp hier mit in die Runde geben. Finde ich eine sehr gute Idee. Und ja, wir hören uns dann auch bald wieder. Und bis dahin wünsche ich euch, dass ihr nicht auf einsamen Insel ohne die drei Fragezeichen und einem Walkman auskommen müsst.
Dazu habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Tschüss.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.